Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Was ist dir wertvoll? Und was hältst du für Mist? Also Familie ist in der Regel wertvoll, würden wir sagen. Mist sind Drogen jeder Art. Manchmal denken wir auch, die Politik ist Mist. Was halte ich sonst noch für wertvoll? Ein Auto, das funktioniert, das ist sehr wertvoll. Das braucht man auch, um zur Arbeit zu gelangen. Wir werden mal schauen, wie das die nächsten Tage wird. Ein Computer ist wertvoll. Besonders, wenn man ihn für Arbeit braucht und es sind Dinge, die müssen gesichert werden, auch verschlüsselt, damit niemand anders Zugang dazu hat. Ein Handy kann wertvoll sein. Überall brauchen wir es, um Zugang zu unser Bankkonto zu haben, zu Online-Portalen, wo wir uns einloggen müssen. Was ist für dich ganz persönlich wichtig? Paulus schreibt im Brief an die Philipper, was ihm über alles wichtig ist und was er für Mist hält. Paulus schreibt im dritten Kapitel des Philipperbriefes, die Verse 4b bis 14. Wenn ein anderer meint, er könnte auf irdische oder menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es noch mehr. Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus Israels Geschlecht, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Ich verfolgte voller Eifer die Kirche und war untadelig, gemessen an der Gerechtigkeit, die im Gesetz gefordert ist. Doch was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, noch mehr. Ich halte dafür, dass alles Verlust ist, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles überragt. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat oder Dung, Kot, um Christus zu gewinnen und in ihm erfunden zu werden. Nicht meine Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott schenkt aufgrund des Glaubens. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. So hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre, aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin. Brüder und Schwestern, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir liegt. Das Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis nach, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Paulus gibt Einblick in sein eigenes Herz hier an dieser Stelle. Paulus war ja ein frommer Jude und theologisch ausgebildet. Er wusste, worauf es im jüdischen Glauben ankam. Und er konnte all die positiven Dinge, die in seinem Leben vorhanden waren, aufzählen. Beschnitten am achten Tag, so wie es das alttestamentliche Gesetz forderte. Aus dem erwählten Volk Israel Nicht aus den Heiden, aus Israel stammte er. Aus Benjamin, einer von zwei überlebenden Stämmen. Das Nordreich war ja in die Verbannung weggeführt worden und verschollen. Dann ein echter Hebräer. Das heißt, er hat die hebräische Sprache gesprochen, im Gegensatz zur griechischen Sprache der Umwelt. Und er war ein Pharisäer, ein Gesetzestreuer, ein Verteidiger des jüdischen Glaubens und Bekämpfer einer neuen Sekte, dieser Christen. Paulus war jemand. Er konnte sich eigentlich vor Gott hinstellen und sagen, schau Gott, womit du mich schon gesegnet hast und was ich auch selber alles erreicht habe in meinem Leben. Paulus stellt jetzt eine Gewinn-Verlust-Rechnung hier auf. Er sagt, das habe ich alles auf meinem Konto, auf der positiven, auf der Habenseite. Und dann sagt er, alles, was ich habe, ist aber eigentlich Verlust. Um Christi willen. Das heißt, alles, was vorher so positiv war, sagt er, seitdem ich Jesus Christus kenne, ist das negativ, Verlust. Weil das, was wirklich zählt vor Gott, das habe ich ja erst in Jesus Christus gefunden. Ich will ja gut vor Gott dastehen. Und dann muss ich vor Gott gerecht sein. Ich muss der Gerechtigkeit, die vor Gott zählt, entsprechen. Und seitdem er Jesus Christus kennengelernt hatte, wusste er, all das Alte macht mich vor Gott nicht gerecht. Was ich brauche, das ist die Gerechtigkeit, die mir von Gott als ein Geschenk gegeben wird. Ich kann dafür nichts leisten. Meine ganze theologische Ausbildung, so schön sie auch ist, zählt nicht. Einzig das, was Gott mir schenkt an seiner Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, das zählt. Also, wir sollen an Jesus Christus glauben, weil Jesus Christus uns die Gerechtigkeit erworben hat, die vor Gott zählt. Worauf baue ich in meiner Beziehung zu Gott? Wir haben ja alle ein Gewissen. Wir kennen, würde ich mal annehmen, das alttestamentliche Gesetz nicht in- und auswendig. Wir könnten nicht aufzählen die vielleicht über 300 Gebote, die es da gibt. Aber wir haben ein Gewissen. Und das Gewissen zeigt uns immer wieder an, da liegst du falsch, das ist nicht richtig. Und wir haben ein Gespür für Ungerechtigkeit. Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann merken wir auch all unsere Unzulänglichkeiten Gott gegenüber. Oh, da war ich nicht so ganz ehrlich. Oh, da erinnere ich mich als Kind, da habe ich mal was gestohlen. Da habe ich mal gelogen. Da bin ich unaufmerksam gewesen, da habe ich jemand anderen verletzt. Und ich habe auch Gott vergessen. Ich habe jetzt schon tagelang nicht mehr an ihn gedacht. Und habe ich wirklich das Letzte, was Gott mir in seinem Wort deutlich gemacht, auch umgesetzt? Oder einfach nur stehen gelassen und für später mal verschoben? Und dann merken wir, wir sind vor Gott nicht so, wie wir sein sollten. Und dann kann es sein, auch in frommen Kreisen, wir versuchen, das auszubessern. Wir versuchen selber untadelig vor Gott dazustehen. Und dann merken wir immer wieder, wir schaffen es doch nicht, wir versagen. Und so ist dann die Frage, warum neigen wir eigentlich überhaupt dazu, unseren Wert auch als Christ an unseren Leistungen zu messen, auch an unseren frommen Leistungen. oh, ich habe heute vergessen, Bibel zu lesen. Und das Gebet war auch recht kurz. Und eigentlich hätte ich doch auch noch für den und jenen Fürbitte tun sollen. Bin ich überhaupt ein guter Christ? Und wir ähneln damit eigentlich dem alten Paulus, der auf sein frommes Leben schauen konnte und viel vorzuweisen hatte und dann doch sagte, alles null und nichtig. Damit will ich nicht sagen, dass Bibellesen und Beten nicht wichtig und gut sind für uns als Christen, aber sie machen uns nicht gerecht vor Gott. Gerecht vor Gott macht uns unser Vertrauen auf Jesus Christus. Dass ich ihm vertraue, er ist für mich gestorben. Und dann sagt Paulus, das, was jetzt zählt, alles andere ist wie ein Schaden. Aber die Erkenntnis von Jesus Christus, die ich gewonnen habe, die überragt alles. Alles, was ich vorweisen konnte, kommt dem nicht gleich. Nicht meine Gerechtigkeit, sondern die, die ich von Gott geschenkt bekommen habe. Und es fällt uns eigentlich schwer, das so krass auszudrücken, wie Paulus das tut. Die Übersetzungen sind alle ein bisschen dezent, Unrat. Aber das griechische Wort steht wirklich für Dung, Exkremente, Kot oder ich würde sagen Misthaufen. Wie gesagt, Bibellesen ist gut, Beten ist gut, aber wenn es dazu dient, mich vor Gott als gut zu positionieren, dann ist das Mist. Es führt mich nicht in die Gemeinschaft mit Jesus Christus, wenn ich das als wertvoller erachte als den Glauben an Jesus Christus selbst. Deswegen sagt Paulus, ich möchte in Christus erfunden werden, also eingebettet in ihn. Ich möchte alles aufgeben, auch meine frommen Leistungen, um Christus wirklich vollständig zu gewinnen. Christus soll mein Ein und Alles sein. Darum geht es Paulus in dieser kurzen autobiografischen Notiz, wo er von seinem Leben erzählt, aus seinem Herzen berichtet und er sagt, das Alte sieht gut aus, aber wenn ich es mit Christus vergleiche, ist es nichtig. Und weil diese Gerechtigkeit, die Christus uns erwirbt, so wichtig ist, sagt er, und das denke ich ist der zentrale Vers, der Vers 10 hier, Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, so hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Der Kernsatz, Christus will ich erkennen. Eine andere Übersetzung sagt, die Neue Genfer Übersetzung, ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis ins Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Er hat diesen Zukunftsblick. Ich will einmal bei Jesus sein. Ich will nach meinem Tod hier auf Erden auferstehen mit Christus. Weil es hat ja diese Auferstehung einmal schon gegeben. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt. Er hat seine Macht bewiesen. Christus erkennen und die Macht seiner Auferstehung an sich selber erfahren, das ist doch das Beste, was uns widerfahren kann. Aber Paulus, als er das schrieb, war schon ein Mensch, der Verfolgung erfahren hatte, der Leiden kannte. Und deswegen sagt er etwas, das wir eigentlich gar nicht mehr kennen hier bei uns. Ich bleibe bei der ersten Übersetzung. Ich möchte ihn erkennen, die Macht seiner Auferstehung, das ist gut für uns. Und dann sagt er, und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Wir möchten nicht leiden. Keiner von uns will leiden. Aber Paulus war einer, der schon im Leiden gelebt hat. Und hat sein Leiden jetzt nicht als ein Gottvergessenheit erfahren. Er hat nicht gesagt, oh, da hat Gott nicht aufgepasst und mich übersehen und mich steinigen lassen und auspeitschen lassen und Schiffbruch erleiden lassen. Sondern für Paulus war dieses Leiden ein Mitleiden mit Christus. Und zwar hat er zuerst auf das Positive gesehen. Christus ist auferstanden und lebt und so kann ich auch jetzt mit ihm leben. Aber bevor Christus auferstehen konnte, musste Christus leiden und sterben. Und Paulus schlussfolgert völlig folgerichtig. Wenn ich mit Christus auferstehen will und Christus vorher gelitten hat, ja, dann gehört zum Christsein auch das Mitleiden dazu. So schwer es uns fällt in der Nachfolge Jesu, wenn ich die Kraft seiner Auferstehung erfahren will, dann kann das bedeuten, dass ich auch seine Geduld brauche, das Leiden zu ertragen. Und für manchen Christen auch heute bedeutet das Leiden bis zum Tod. Die verfolgten Christen zeigen uns das eigentlich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr zu Jahr, was es heißt, nicht sich nur der Auferstehung Jesu zu freuen und auch des neuen Lebens, das wir empfangen haben, sondern auch das Mitleiden mit Christus. Die Gemeinschaft mit seinem Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Zu dem Zeitpunkt wusste Paulus nicht, was ihn erwarten wird, außer dass er im Gefängnis war. Später ist er geköpft worden. Als römischer Bürger wurde nicht ans Kreuz genagelt oder anderweitig getötet, sondern durch das Schwert. Aber es schreckt ihn nicht, weil er weiß, durch meinen Tod, egal wie er geschieht, hoffe ich ganz fest, werde ich auch zur Auferstehung von den Toten gelangen. Mein Tod ist nicht das Ende, sondern so wie Christus auferstanden ist, werde auch ich auferstehen. Und deswegen sagt er, will ich Christus erkennen. Dieses Jahr waren wir in England, in einer Gemeinde in Leeds, zu Ostern. Und der Pastor hat eine sehr herausfordernde Osterpredigt gehalten. Er hat das Thema gehabt, der auferstandene Herr, Jesus Christus, will, dass du selber es willst, ihn besser zu kennen. Der auferstandene Herr, Jesus Christus, will, dass du selber es willst, ihn besser zu kennen. Bevor ich Jesus Christus kennenlernen kann, muss ich einfach irgendwie den Entschluss haben. Ich will ihn kennenlernen. Es fällt nicht einfach so vom Himmel. Will ich Jesus Christus kennenlernen? Und dann hat er eine persönliche Frage gestellt für jeden, der da war. Kennst du Jesus heute besser als vor einem Jahr? Kennst du Jesus heute, also heute, besser als am 17. August 2024? Ich konnte die Frage nicht mit Ja beantworten. Ich arbeite an einer Bibelschule, Bible College. Ich bin für die Bibliothek verantwortlich. Ich bestelle immer wieder neue Bücher. Ich mache mich schlau und kundig, was ist neu auf dem Markt, was wird in Theologie und Mission gerade diskutiert oder Neues entdeckt. Das heißt, mein Wissen über Gott, Theologie und Mission ist gewachsen im letzten Jahr. Aber das Wissen über Gott ist nicht das gleiche wie Gott kennen, Gott persönlich kennen. Wenn man verheiratet ist, lernt man den anderen Partner ganz intensiv kennen. Vorher, da wusste ich ein bisschen was über Heike, wann sie geboren war, wo ihre Eltern leben, was sie studiert hatte. Aber was sie so alles denkt und fühlt und welche Erwartungen sie auch an mich hat und was sie mir alles Gute tun kann auch, das habe ich erst beim näheren Kennenlernen in der Ehe erfahren. Und es ist auch wichtig, dass wir Jesus besser kennenlernen, nicht nur mehr über ihn wissen. Aber was kann man über Jesus denn kennenlernen? Wir kennen das Glaubensbekenntnis. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gestorben, begraben, hinabgestiegen ins Reich der Toten. Deswegen habe ich etwas mitgebracht. Wenn das mir jemand helfen könnte, an jeden zu verteilen. Ich werde das gleich vortragen, aber das möchte ich euch mitgeben, dass ihr zu Hause das nochmal nachvollziehen könnt. Was heißt denn das? Jesus kennenlernen. Wer ist dieser Jesus? Und als wer will er mir denn begegnen? Jesus ist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Er ist das Wort, durch das die Welt geschaffen wurde. Er ist Gottes Sohn. Er ist der Menschensohn. Er verließ den Himmel und wurde ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich und nahm ein die Position eines Knechtes. Er spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Er zeigt uns Gott als unseren Vater im Himmel. Er ist das Licht der Welt und die Finsternis kann ihn nicht überwältigen. Er ist das Brot des Lebens, das unseren Lebenshunger stillt. Er ist das lebendige Wasser. Er ist derjenige, der Wunder tut und Menschen heilt. Er ist der gute Hirte und wir sind seine Schafe. Er ist die Tür, wer durch sie hineingeht, wird gerettet und findet gute Weide. Er ist der wahre Weinstock, an dem wir die Reben sind. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Durch ihn gelangen wir zu Gott. Er ist die Auferstehung und das Leben. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Er gibt uns seine Freude und die Fülle des Lebens. Er ist unser Friede. Jesus ist barmherzig und von Herzen sanftmütig. Bei ihm kommen wir zur Ruhe. Er ist das Lamm Gottes, das für uns geopfert wird. Er war ohne Sünde. Er ist der Erlöser, der sein Leben als ein Lösegeld für uns gab. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Dabei nahm er stellvertretend unsere Strafe auf sich. Er ist der Auferstandene. Jesus sitzt zur Rechten Gottes als der Herr der Welt. Er betet für uns und tritt für uns ein. Er fühlt mit unserer Schwachheit. Er ist der Garant eines neuen, besseren Bundes. Er ist der Urheber und Vollender unseres Glaubens. Der Vater und er haben den Heiligen Geist zu uns gesandt. Durch ihn ist Jesus für immer bei uns. Jesus kommt wieder als der Richter, vor dem sich jeder Mensch verantworten muss. Jesus liebt uns und hat uns erlöst von unseren Sünden durch sein Blut. Er ist der Bräutigam und die Gemeinde seine Braut, die er eines Tages zu sich holen wird, zu einem großen Hochzeitsfest. Kennst du Jesus auf diese Art und Weise? Alles Stellen aus dem Neuen Testament zusammengestellt, nicht irgendeine theologische Abhandlung. Das ist, was Gottes Wort sagt, wer Jesus ist. Und deswegen sagt Paulus, weil Jesus Christus so reich ist, so alles umfassend, ihn will ich erkennen. Das ist mir wichtiger als alles andere. Und alles andere ist Mist, auch meine eigene fromme Leistung. Was wir brauchen, ist Jesus Christus. Und wenn wir darüber nachsinnen, meditieren, das nicht nur in unserem Kopf abspeichern, dann werden wir in einem Jahr sagen können, hier oder da habe ich Jesus mehr kennengelernt. Die ein oder andere Stelle, die ich gerade gelesen habe, kann so wichtig sein in den kommenden Monaten für dich. Die Macht seiner Auferstehung, Gemeinschaft mit seinem Leiden, das Einzige, was wir als Schritt tun müssten, ist Zeit uns zu nehmen für diesen Herrn. Wir sind gestresst. Unser Terminkalender ist voll. Da ist Zeitdruck, auch am Bible College. Abgabetermine, Sachen, wann sie fertig werden müssen. Und Zeit für Jesus muss ich hintendran irgendwie einordnen. Beten ist wichtig. Darüber, wer Jesus ist, nachsinnen und mit ihm ins Gespräch kommen. Und ich habe mir jetzt ein Buch während des Urlaubs als Hörbuch angehört, auf Englisch, When Prayer is a Struggle. Wenn Beten ein Kampf ist oder wenn Beten uns schwerfällt, mühselig ist. Auch das kann man lernen. Das Buch ist von jemandem geschrieben worden, der selber ganz ehrlich sagt, ich bin nicht der perfekte Beter. Und wer schon ein guter Beter ist und sagen würde, ich habe 10 von 10 erreicht in meinem Gebetsleben, der braucht das Buch nicht lesen. Aber wer mit dem Gebet so seine Schwierigkeiten hat, dem hilft dieses Buch vielleicht, weil ich selber auch einige Dinge dadurch gelernt habe. Und er gibt einen ganz tröstlichen Einstieg. Er sagt, weißt du, wenn Gebet ein Kampf für dich ist, ein Ringen, dann ist das doch gut. Weil wir ringen nur um das, was uns wertvoll ist. Also wer gerne Eis isst bei dem heißen Wetter oder Schokolade, der ja, wird sehen, dass er sowas kriegen kann. Aber ich würde mich nirgendwo anstellen, um Spinat zu essen oder Weinbergschnecken oder Heuschrecken. Geröstete Insekten gibt es jetzt als neue Zutaten. Macht mich nicht an. Da würde ich mich nicht drum bemühen. Also etwas, was mir nicht wichtig ist, darum bemühe ich mich auch gar nicht. Das kann mir den Buckel runterrutschen. Aber was ich gerne habe, da wird der Kühlschrank von voll sein oder der Eisschrank. Ich mag Eis und deswegen haben wir verschiedene Eissorten bei uns zu Hause im Eisschrank. Aber was ich nicht mag, das kümmert mich auch nicht. Und er sagt, wenn mir Gebet ein Anliegen ist und ich damit aber Probleme habe, dann ist es ja erstmal schon gut, dass ich überhaupt das merke, dass ich da ringe und kämpfe, weil dann ist es mir wichtig. Und hoffentlich nicht nur, weil andere das sagen, weil man das als Christ tut, sondern weil es mir eigentlich auch ein Herzensanliegen ist. Ich möchte diesen Jesus, von dem ich gerade vorgelesen habe, den möchte ich doch wirklich kennenlernen. Und Paulus ist ehrlich. In dem letzten Abschnitt seiner Worte sagt er, nicht, dass ich es schon erreicht hätte. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte. Paulus sagt den Philippern ganz ehrlich, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Christus erkennen ist mir das Allerwichtigste, alles andere ist Mist. Aber ich bin noch nicht da. Er gibt allerdings zwei Punkte, legt er der Gemeinde ans Herz, weil er sagt, das tue ich allerdings, auch wenn ich noch nicht da bin. Ich vergesse, was hinter mir liegt. Und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Junge Leute, habe ich gelernt, die haben so einen neuen Ausdruck, das heißt FOMO aus dem Englischen. Fear of missing out. Die Angst, etwas zu verpassen. Und deswegen muss ich den Eintrag noch lesen auf den sozialen Medien oder ich muss noch dieses Ding haben, weil das jeder andere auch hat. Und man ist mit allem Möglichen ständig beschäftigt, aus Angst, etwas zu verpassen. Und Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist, hinter mir liegt. Ich strecke mich aus nach dem, was wirklich vor mir liegt, und das ist Tod und Auferstehung. Ich halte mir das Ziel vor Augen, das ich erreichen will. Und dann gebraucht er dieses Bild eines Rennläufers. Ich jage nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich bin berufen in Christus, einmal bei Gott im Himmel zu sein. Das ist das Ziel, das ist der Lohn meines Lebens, der Siegespreis. Jesus Christus erkennen, dafür Altes vergessen, gerade unsere frommen Leistungen, die uns manchmal die Freude rauben, weil ich denke, schon wieder vor Gott versagt. Gott kann mit mir nicht zufrieden sein. Stimmt nicht. Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Deswegen habe ich die eine Stelle hingeschrieben, Offenbarung 1, Vers 5. Das steht da. Jesus liebt uns und hat unsere Schuld vergeben. So kann es gelingen, wenn mir Jesus Christus wichtig ist, dass ich alles andere hinter mir lasse und dass ich Jesus Christus mir dieses Blatt noch einmal vornehme zu Hause und überlege, wer ist er? Wer ist dieser Herr, dem ich nachfolge? Darüber nachsinne und mich daran freue. Hier liegt ein so immenser Reichtum in Christus Jesus, so wie das Neue Testament uns ihn vorstellt, dass alles andere ein Schaden ist, eine Verlustrechnung, ein Misthaufen. Paulus sagt, ich will ihn, Christus, erkennen. Das ist mein Ziel. Und ich hoffe, dass es auch mein Ziel und dein Ziel ist. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass in dir aller Reichtum der Weisheit verborgen liegt. Es gibt nichts, was wichtiger, was größer wäre als du. Aber Herr, unsere Augen sind gehalten, sind blind, schauen auf die verkehrten Dinge. Wir sehen diesen Reichtum nicht. Und auch Paulus konnte sagen, er hat es noch nicht alles erfasst. Herr, ich möchte dich bitten, dass du dich uns offenbarst, dass du uns jeden Tag neu eine ganz besondere Aufmerksamkeit auf dich schenkst und dass wir uns mehr und mehr freuen über den Reichtum, der in dir verborgen ist und den du mit uns teilen willst. Danke, Herr, dass du uns liebst, dass du unser Heiland bist und unser Herr, der es gut mit uns meint. Amen.